Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Triggerwarnung. Im folgenden Interview werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffene geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können.
Geschichten, die zählen. Unter dieser Überschrift finden sich knapp 1700 Erfahrungsberichte von Betroffenen sexualisierter Gewalt und Betroffenen von sexuellem Missbrauch. Die Menschen haben sich der Aufarbeitungskommission anvertraut. Das ist eine Kommission, die die Bundesregierung beauftragt hat, sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland zu untersuchen. Bisher ging es hauptsächlich um die Bereiche Familie, DDR-Heime und Kirche. Aktuell startet die Kommission einen Aufruf an Betroffene aus dem Sport, sich zu melden und ihre Geschichte zu erzählen, um so bei der Aufarbeitung von Missbrauchsstrukturen zu helfen. Für viele Betroffene ist es unglaublich schwierig, über das Erlebte und auch Erlittene zu sprechen. Deshalb habe ich allergrößten Respekt vor der Frau, die jetzt hier mit mir im Deutschlandfunk Sportgespräch sitzt. Mein Name ist Andrea Schildke und ich begrüße ganz herzlich Nadine. Sie haben sich entschlossen, Ihre Geschichte zum ersten Mal öffentlich zu erzählen. Warum?
In erster Linie tatsächlich für mich, weil ich so lange das bei mir gehalten habe, dass ich selber gar nicht mehr, dass es kein Teil mehr von mir war und da jetzt langsam mit anfange, diesen Teil auch mir sozusagen zuzufügen und das geht nicht alleine halt, das muss ich dann trotzdem teilen.
Können Sie erzählen, welche Sportart haben Sie betrieben und was ist Ihnen da passiert, widerfahren?
Also ich habe Fußball gespielt und bin mit 10 Jahren zu einem Mädchenfußballverein gewechselt. Und dieser Verein war ungefähr 20 Kilometer weg von mir. Ja, und die hatten halt einen Betreuer- und Trainerstab. Also es waren Freiwillige, die die Mädchen aus dem Umkreis abgeholt haben in Autos und sie dann zum Training abgeholt haben, gebracht haben und auch zu den Spielen. Ja, und also die meisten Übergriffe waren dann tatsächlich auf diesen Fahrten zum Training, aber auch bei Ausflügen und Fahrten über Turniere, die wir auswärts gemacht haben.
Was können Sie uns darüber erzählen, dass wir das nachvollziehen können, was Ihnen passiert ist?
Wir waren auf einem Turnier und da war ich 10 und mit Abstand die Jüngste auch. Und hatte mich verletzt einfach, hatte einfach eine Prellung irgendwie. Und dass dann einer dieser Täter ja sich gekümmert hat einfach und immer ein Stück zu weit, ein Stück zu viel, zu lange angefasst, zu intensiv. Mir das auch total komisch vorkam, aber ich auch nicht wusste, was daran falsch ist, weil ich da zum einen keine Worte zu hatte oder kein Gefühl zu hatte und auch gedacht habe, ja, es gehört auch irgendwie dazu anscheinend, ja.
Was hat das mit Ihnen gemacht oder in Ihnen verursacht, als kleines Mädchen erstmal und auch später?
Das hat halt zu einer großen Verunsicherung erstmal geführt, dass ich gemerkt habe, dass das irgendwie nicht richtig, das stimmt alles nicht. Aber auch nicht nach außen gehen konnte und das auch benennen konnte, dem Mann nicht, gegenüber nicht und auch allen anderen gegenüber nicht, sondern dass es eher sowas war, dass es meine Schuld ist, dass ich mich so fühle. Oder ja, es war sehr, sehr schambesetzt einfach, genau.
Und anderen Mädchen aus der Mannschaft haben Sie auch nichts gesagt oder mal gefragt, nee, hör mal, macht er das mit dir auch? Oder?
Nee, das war bekannt, dass der das macht. Also nicht, dass er anfasst, sondern dass er verbal zu intim einfach ist mit Mädchen dieses Alters. Fotos zeigte von Thailand-Urlauben zum Beispiel, das war bekannt. Und da wurde sich eigentlich eher drüber lustig gemacht. Und für mich war das mehr so, das macht allen anderen auch nichts aus, dann hat es jetzt mir auch nichts auszumachen. So. Und also es hatte sich ja dann gesteigert, es blieb ja nicht bei diesen zu langen Berührungen oder irgendwas. Es war dann ins Ausland gefahren zu einem Turnier. Also wir waren eigentlich jede Ferien irgendwie weg. Immer ohne Eltern, immer mit diesen Betreuern. Und dann bin ich krank geworden auf dieser Reise. Und der Rest der Mannschaft und das Team wollte einen Ausflug machen, was über 2 Tage ging. Und ich konnte nicht mit, musste zu Hause bleiben oder beziehungsweise in dem Wohnhaus, wo wir da waren. Und der Mann hatte sich halt bereit erklärt, das macht gar nichts, ich bleib da mit ihr und ihr könnt fahren. Und dann hatte er halt 2 Tage, wo er seine jegliche Fantasie mit mir dann ausleben konnte. Und dann war halt auch jeder Widerstand meinerseits gebrochen. Also da war dann nichts mehr nur mit Anfassen, das war dann mit Vergewaltigung und Übergriffen jeder Art, die man sich vorstellen kann.
Wie haben Sie das überlebt?
Ich glaube, dass ich einfach dann durch das Erleben so ja, schockiert und traumatisiert und auch also körperlich so Schmerzen erfahren habe, dass es tatsächlich von mir weggespalten war. Also ich war dann nicht mehr dabei. Und es war dann auch so, als der Rest der Mannschaft dann wiedergekommen ist, dass ich halt immer noch krank war, also nach vorne hin, dass das meine Ausrede sozusagen war, nicht so zu sein, wie ich zu sein hatte. Und ich das halt so vorspielen konnte, aber eigentlich auch also so jenseits von Gut und Böse und von mir fern war, dass ich das also weder beschreiben noch irgendwie sagen konnte. Und auch angstbesetzt war, dass es irgendwer überhaupt mitkriegt. Das auch, ja.
War das in diesem Trainingslager dann das einzige Mal, dass es so extrem wurde oder?
Nein, das war halt sozusagen so ein Damm, der da gebrochen wurde. Also es war dann dass ein weiterer Täter, der die jüngeren Kinder trainiert hatte, noch dabei war. Und ich weiß es heute nicht mehr, inwieweit die zusammen irgendwie tätig waren. Und ist eigentlich bei jeder Fahrt vom Training nach Hause oder nicht bei jeder, aber bei ganz häufig so war, dass ich die Letzte im Auto war und da irgendwas dann stattgefunden hat. Also es waren nicht immer nur Vergewaltigungen, es waren orale Vergewaltigungen oder Befriedigung von ihm oder sonst irgendwas. Aber das war häufig, also es ist unzählig.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist knapp 27, 28 Jahre sowas her.
Sie waren damals ein kleines Mädchen, haben gesagt, Sie haben gar keine Worte gehabt für das, was passiert ist. Wodurch haben Sie denn das erste Mal realisiert, das war eine schwere Straftat? Oder schwere Straftaten, die jemand mit mir gemacht hat?
Das kann ich zeitlich gar nicht benennen. Also ich habe vor 10 oder 15 Jahren gemerkt, ich bin krank. Also das ist alles so, wie das jetzt läuft, nicht richtig. Also ich war die ganze Schulzeit über eigentlich krank, weil es Tage gab, an denen ich einfach nicht aufstehen konnte oder niemanden sehen wollte. Und aber trotzdem immer so die Schule gerade noch so geschafft habe. Und deswegen war das nie nach außen groß auffällig. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich hatte ein Studium angefangen, hier stimmt vorne und hinten was nicht. Du bist krank und wurde dann ganz lange mit Depressionen behandelt oder auf Depressionen behandelt. Und im Zuge dessen, irgendwann wurde mir bewusst, das ist gar nicht, also du bist natürlich krank, aber das kam halt durch diese Straftaten, durch diese Ja, aber benennen oder fühlen oder das irgendwie einordnen ist immer noch total schwierig. Also das kann ich vom Kopf, kann ich mir das sagen, dass das so ist, aber es ist total schwierig, das ja, nachzuempfinden.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das abgespalten. Also stelle ich mir da eine andere Person vor, die das erlebt hat und die andere Nadine hat dann versucht, irgendwie ihr Leben zustande zu bringen.
Ganz genau. Also als Kind war es tatsächlich so, dass ich bei diesen Straftaten, bei diesen Vergewaltigungen daneben war, das nicht mehr gefühlt habe oder auch beim drüber nachdenken daneben war. Also es gibt Zeitspannen, die einfach weg sind, wo ich woanders war. Und das hat sich durchgezogen halt bis heute nicht mehr ganz, aber bis ganz in ganz naher Vergangenheit, dass ich immer wieder so Phasen habe, wo ich wie ein Außenstehender das betrachten konnte, was gerade passiert oder mich beobachtet habe, als abgespaltene Person, ja. Wie ein Film.
Ich finde das absolut bemerkenswert, wie Sie jetzt darüber sprechen und auch wie reflektiert Sie das für sich analysiert haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das jetzt so für sich formulieren zu können?
Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht tatsächlich die Fähigkeit, damit umzugehen, also das so analytisch das zu betrachten. Also ich kann es ja nicht mit Emotionen. Das ist das Problem einerseits und andererseits auch, glaube ich, das große Plus, dass ich das so kann. Irgendwann ist es zusammengeführt worden, dass es tatsächlich eben keine andere Person war und dass es nicht dieser analytische Blick nicht reicht, das von außen zu betrachten, um es zu verinnerlichen, um dann zu sagen, nee, das war ich, der da vergewaltigt worden ist.
Dann muss man sich ja eigentlich dem irgendwie stellen. Was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Wie geht das jetzt für mich weiter, oder?
Ja, also die muss man stellen. Entweder geht es so weiter wie bisher, dass ich das, dass ich weiter überlebe und das alles hinkriege, oder dass ich anfange, das selber zu agieren und selber in die Hand zu nehmen und nicht mehr mich leiten und beeinflussen lassen von dem, was da passiert ist. Oder ja, von diesem Kranken, was da in mich gepflanzt worden ist.
Dieses Kranke, welche Auswirkungen hat das denn auf ihr Überleben oder auf ihr Leben gehabt?
Es ist so viel, dass es gar nicht zu benennen ist. Also es hat erstmal diese Aufteilung, dass ich kein soziales Umfeld hatte, dass ich alles, was von der Welt nach außen war, dass mich das nicht erreicht hat. Also das war wie hinter Glas zu sein und zu betrachten, was machen die anderen, aber ich bin da kein Teil von. Das war ganz lange so und das hindert einen eigentlich an allem. Also man kann nicht teilhaben. Und jetzt abgesehen von allen Erinnerungen, also ich, bei mir war es so, dass ich das in Träumen immer wieder erlebt habe, dass es heute noch Nächte gibt, wo ich aufwache und Angst habe oder das Gefühl habe, ich ertrinke oder ich ersticke und habe den Geschmack von Sperma im Mund. Das ist heute noch so.
Haben Sie zwischendurch auch mal gedacht, das ist hier kein Leben mehr und das möchte ich nicht weiter so?
Also es gab tatsächlich Phasen, wo ich gedacht habe, das hat jetzt hier gar keinen Sinn mehr, das beende ich, weil es auch weil ich so keine wirkliche Zukunft gesehen habe, weil ich gedacht habe, das bleibt immer so jetzt und nicht genau wusste, was dahinter ist, also ob es da noch was hinter gibt. Aber das war selten, weil es halt größtenteils so war, dass es dass es für mich völlig normal war, dass das so gehört. Dass es schrecklich ist, aber was anderes kannte ich nicht.
Haben Sie das In der Zwischenzeit, nach diesen 27 Jahren, haben Sie das irgendwann mal jemandem erzählen können?
Nein, also ich habe das in der Therapie erzählt und also öffentlich nie. Also es gibt schon so private Bereiche, wo ich dann nicht in Details oder sonst irgendwas erzählt habe, sondern gesagt habe, ja, dieses Missbrauchswort, also ist ganz praktisch, das ist so schwammig, da kann man sich kaum was drunter vorstellen. Und ein, zwei Personen ist dann auch näher, also detaillierter erzählt habe, aber es ist sehr, sehr überschaubar.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, jetzt Ihre Geschichte zu erzählen? Sie sind ja auch nicht alleine gekommen. Sie haben eine Vertrauensperson oder zwei Vertrauenspersonen mitgebracht. Das heißt, Sie haben sich ja schon überlegt, wie gehe ich das an?
Ja, also das inzwischen fällt es mir nicht mehr so schwer. Das ist mir schwer gefallen, weil immer noch diese Mechanismen des du darfst nicht reden, dann passiert was. Das wirkt immer noch nach.
Sind Sie damals auch so bedroht worden? Also hat der Täter Ihnen das auch so gesagt? Du darfst nicht reden?
Nicht direkt, aber er hat durch sein ganzes Handeln, durch sein ganzes Tun mir immer suggeriert, war gar keine Möglichkeit zu reden. Erstmal bricht hier das ganze System dann zusammen, wenn wir hier nicht mehr da sind. Dann spielt hier keiner mehr Fußball, dann wird hier keiner mehr erfolgreich. Und in diesen Übergriffen das auch oft so gewaltsam war, dass ich von vornherein so gedeckelt war und so angstbesetzt war, dass das völlig klar war. Also dass es gar kein Gedanke daran war, dass hier geredet wird. Dann passiert vielleicht noch was Schlimmeres.
Was ist denn aus dem Täter geworden? Haben Sie da nochmal versucht oder haben Sie Anzeige erstattet zum Beispiel?
Nee, habe ich nicht. Ich weiß, dass ein Täter gestorben ist.
Also es waren mehrere dann?
Genau, ja. Bei dem anderen weiß ich es nicht. Aber ich habe nie Anzeige erstattet und auch auch keine Anstalten mehr gehabt, da irgendwie groß zu recherchieren, wer wo ist.
Weil Sie das einfach nicht interessiert hat oder weil Sie nicht die Kraft hatten?
Ja, das genau, weil ich meine Kraft für andere Dinge benutzt habe, gebraucht habe. Ja.
Sie haben Ihre Kraft ja auch gebraucht, um zu leben. Wie haben Sie sich mehr und mehr von Ihrem Leben zurückgeholt?
Es war ganz lange so, dass ich dass ich das Abitur gerade so hingekriegt habe. Aber danach bin ich in ein Riesenloch gefallen und habe nie irgendwie richtig was anfangen können. Das Studium nicht zu Ende führen können, nie eine Ausbildung wirklich gemacht und viel Arbeitsunfähigkeit gewesen und dann vom Amt gelebt. Und ich habe dann vor zwei Jahren diese Entscheidung halt irgendwie treffen müssen. Mache ich jetzt so weiter? Das geht. Also da werde ich auch überleben. Oder ich fange jetzt an zu agieren halt einfach, das selber in die Hand zu nehmen. Und habe angefangen halt zu arbeiten gegen jeglichen Rat. Das ist keine Vollzeitstelle, das ist eine halbe Stelle.
Hat Ihnen jemand geraten, Sie sollen lieber nicht arbeiten?
Ja, also ganz viele offizielle Stellen von Amtsseite und so, die gesagt haben, also nach unserer Erfahrung werden Sie das nicht schaffen. Wenn man so lange raus war aus dem Job, dann werden Sie nicht schaffen, pünktlich zur Arbeit zu kommen, regelmäßig zur Arbeit zu kommen, ohne wieder krank zu werden. Das war ein großer Widerstand vom Amt und von psychiatrischer Seite.
Gegen die Sie sich dann auch noch durchsetzen mussten.
Ja, genau, was ich ignoriert habe, aber was natürlich einen riesen Zweifel gesät hat, ob sie nicht tatsächlich irgendwie recht haben. Und habe das einfach abgeschnitten. Wollte da nicht mehr abhängig sein und habe jetzt vor einem Monat oder anderthalb Monaten noch ein zusätzliches Studium angefangen, dass ich halt aus dieser Hilfsarbeitertätigkeit herauskomme.
Wie schaffen Sie das auch finanziell, dieses Überleben und auch ein Studium zu finanzieren?
Gerade nicht. Also ich bin im Prinzip auf Hilfe von außen angewiesen. Von meiner besten Freundin, die mich finanziell unterstützt. Oder ich muss einen Kredit beantragen, der mir dieses Studium halt finanziert. Also es ist ein Fernstudium, es kostet Geld. Ja, das ist aber auch wieder auch eine Hürde. Das muss man beantragen, das sind wieder Formulare. Das ist, da hat sich jetzt inzwischen auch so ein Widerstand in mir geregt, der will mir mich ständig mit Formularen und Behörden auseinanderzusetzen. Aber ja, also wenn ich weiß, was da hinten bei rauskommt, dann geht das.
Das heißt, hätten Sie denn eine Chance für Ihr Vorhaben, ich will studieren und will mich aus eigener Kraft daraus ziehen, weil es für mich alternativlos ist, könnten Sie für dieses Vorhaben von irgendeiner Stelle finanzielle Unterstützung bekommen?
Meine letzte Hoffnung war so ein bisschen das Opferentschädigungsgesetz. Also den Antrag habe ich zu Hause. Der ist noch nicht gestellt, weil zum einen dieser Antrag nicht passt auf meinen Fall. Also man soll zum Beispiel die Uhrzeit des Verbrechens angeben, den Tatort und sowas. Das ist halt, wenn man zum Beispiel überfallen wird, einmalig. Für sowas ist das halt ausgerichtet und nicht für meinen. Also dieses Formular auszufüllen ist schwierig. Dann habe ich mich an den Weißen Ring gewandt und auch eine Anwältin angerufen, wie ich eine Rechtsberatung, bevor ich das ausfülle, weil ich die Namen preisgeben muss dort oder soll, weil es das für Auswirkungen für mich hat. Und man konnte mir aber nirgendwo weiterhelfen. Das ist sehr angstbesetzt, da diesen Antrag auszufüllen, Namen zu nennen, den an eine Behörde zu schicken und ich weiß nicht, wer da sitzt, und meinen Namen preiszugeben. Das ist schwierig.
Sie haben an einem Forschungsprojekt teilgenommen. Voice hieß das, an der Deutschen Sporthochschule, ein internationales Projekt, und haben dort Wissenschaftlerinnen ihre Geschichte erzählt. Es haben sich ja da ungefähr 70 Betroffene gemeldet und in abgeschlossenen Anhörungen ihre Geschichte erzählt. Und dann gab es eine Abschlussveranstaltung, wo ganz viele von den Voices da waren. Wie wichtig ist das, das zu merken, ich bin überhaupt nicht alleine und es geht ganz vielen anderen im Sport genauso?
Ja, das war, es ist total wichtig, und das wusste ich aber gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, wie wichtig das mir war auch oder das zu erleben war, weil die Geschichten sich total ähneln und auch diese Frage, ja, warum hat man denn nichts gesagt? Warum hast du nicht einfach aufgehört, Fußball zu spielen? Was überhaupt gar keine Option war. Ich hatte gar nichts anderes. Und das hat sich immer wiederholt in den Geschichten der anderen.
Sie haben weiter Fußball spielen können?
Ja. Ich habe weiter Fußball gespielt, bis ich Ende 20 war. Weil das meine Ressource irgendwie war. Also dieses Spielen, dieses Sport machen, weil ich das sehr gut konnte, weil ich auch erfolgreich war und auch das genossen habe. Und die Option, das gar nicht mehr zu machen, da hätte ich gar nichts gehabt mehr, was in irgendeiner Weise mir Erfolg verspricht oder für mich persönlich irgendwie Glück bedeutete.
Also hat der Sport Ihnen auf der einen Seite ganz viel genommen
ja.
und auf der anderen Seite ganz viel gegeben?
Ja, So beides, kurioserweise beides, ja. Und auch wenn ich heute zurückblicke, also ich habe ja meine ganze Jugend eigentlich auf dem Sportplatz verbracht, das war, ja, das ist immer noch auch da und auch jetzt noch da. Und es ist gleichzeitig auch so schrecklich besetzt. Es ist beides und auch mit ganz vielen Glücksmomenten besetzt.
Wenn Sie jetzt für sich in die Zukunft blicken und wenn Sie sich für Ihr Leben was wünschen und was erhoffen, was ist das und wo sind Sie in 10 Jahren zum Beispiel? Oder in 5?
In 5 habe ich mein Studium abgeschlossen und habe die Möglichkeit mir erarbeitet, selbstständig ein Leben zu führen. Ob ich da noch irgendwelche Hilfe erhalten habe oder nicht, weiß ich nicht. Ja, für mich wird es so sein.
Was sagen Sie anderen Menschen, anderen Betroffenen, die noch hadern und sich fragen, soll ich meine Geschichte erzählen? Ist es wichtig?
Also für mich war es für mich persönlich tatsächlich wichtig, eine Würdigung zu erhalten, dass ich darf hier so ein Interview führen, ich darf darüber reden und es gibt Menschen, die das hören möchten und die sich kümmern möchten und das ist halt für mich eine Erfahrung, die groß ist und aus diesem Grund sollte man das machen.
Vielen Dank für den Mut und die Offenheit, Nadine, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Ein Lebensbericht, der vielleicht ja auch andere dazu bewegt, Ihre Geschichte zu erzählen. Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Mein Name ist Andrea Schültke. Sie können das Ganze nochmal nachhören auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/sport oder als Podcast.